Reuben.
Johanssons Zustand hatte sich augenscheinlich gebessert, und außerdem verstand er sich blendend mit Oliviera. Zum Mittagessen gingen sie gemeinsam hoch in die Offiziersmesse. Beide schienen nicht sonderlich traurig zu sein, als Reuben ihnen erklärte, nach dem Migräneanfall keinen Hunger zu verspüren und in entgegengesetzter Richtung verschwand. Doch Reuben suchte nicht seine Kabine auf. Stattdessen stieg er hinab auf Level 03, nahm eine Abzweigung und gelangte vor eine schmale, verschlossene Tür, wo er sich einem Netzhautscan unterzog. Mit erfolgter Autorisierung fuhr das Türschloss zur Seite und Reuben blickte in einen großen, dämmerigen Raum voller Computer und Monitore. Uniformierte saßen an den Steuerpulten. Um einen großen, von innen erleuchteten Kartentisch standen Lee, Vanderbilt und Peak.
Ah, der gute alte Mick. Setzen Sie sich.
Ich wollte mich entschuldigen. Das mit letzter Nacht war natürlich dumm.
Dumm?
Aber...
Sie blöder Idiot. Unter anderen Umständen würde ich Sie über die Planke schicken. Warum mussten Sie ihn niederschlagen?
Ja, was hätte ich denn machen sollen?
Besser aufpassen, Sie Flasche. Ihn gar nicht das reinlassen.
Das ist ja wohl nicht mein Fehler. Es sind Ihre Leute, die zuschauen, wer Sie im Schlaf am Hintern kratzt.
Warum haben Sie das verdammte Schott geöffnet?
Weil... Nun ja, ich dachte, wir brauchen vielleicht...
Lassen Sie mal auf, Reuben. Das Schott zum Hangardeck hat nur eine einzige Funktion, und das wissen Sie sehr genau. Sperriges Material rein- und rausfahren. Sie waren schlicht zu faul, den Weg durchs Schiffsinnere zu nehmen.
Wie können Sie sowas sagen?
Weil es stimmt. Sie sagten zu den anderen, sie gingen Luft schnappen. Und später sind sie wieder Luft schnappen gegangen.
Es sah nicht so aus, als sei jemand an Deck. Und Ihre Leute haben nichts Gegenteiliges gemeldet.
Wie auch Mick. Die Überwachung hat nichts gemeldet, weil sie keine Anfrage erhalten hat. Sie sind aber verpflichtet, sich jedes Öffnen des Schotts genehmigen zu lassen. Sie sind ein Sicherheitsrisiko, Mick. Ein hirnloses Arschloch. Und wenn ich auch mit Jack nicht immer einer Meinung bin, werde ich ihm dabei helfen, sie über die Planke zu jagen, wenn so etwas noch ein einziges Mal vorkommt. Haben wir uns verstanden?
Ja, natürlich.
Gut. Schadensbegrenzung. Wirkt die Droge?
Wir haben Johansson 10 Milliliter gespritzt. Mehr hätte ihn aus der Bahn geworfen. Das Zeug wirkt wie ein Radiergummi im Hirn, aber es gibt uns keine Garantie, dass er sich nicht doch erinnert. Ein Wort, eine Farbe, ein Geruch. Wenn das Hirn einen Anknüpfpunkt findet, ist es zur vollständigen Rekonstruktion fähig.
Also müssen wir ihn beobachten. Was meinen Sie, Mick? Wie lange, schätzen Sie, werden wir noch auf Johansson angewiesen sein?
Wir liegen weit vorne. Viva und Anavak hatten die Idee einer pheromonischen Verschmelzung. Auch Oliviera und Johansson sind auf die Möglichkeit gestoßen. Wenn es zutrifft, dass die Verschmelzung über einen Duft erfolgt, haben wir einen Ansatzpunkt, der uns sehr, sehr schnell ans Ziel unserer Wünsche bringen dürfte.
Falls, wenn, könnte. Bis wann haben Sie das verdammte Mittel?
General! General, im CIC haben Sie das Signal entschlüsselt.
Oh, wie erfreulich. Dann werden wir gleich Nachricht erhalten. Alsdann geben wir uns angemessen überrascht, meine Herren.
Tatsächlich war es uns gelungen, den Inhalt zu entschlüsseln und in eine Grafik umzusetzen. Die da unten hatten ihre Hausaufgaben gemacht, so viel stand fest. Es war darum gegangen, Dezimalreihen fortzusetzen, Logarithmen zu entschlüsseln und fehlende Elemente zu ersetzen. Und sie hatten jede der zwei Aufgaben richtig gelöst. Scratch erwies sich als eine Art Sprache, wie ich es gehofft hatte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit enthielten Scratch-Signale komplexe Informationen. Zum anderen hatten die Irr bewiesen, dass sie in der Lage waren, Scratch auf eine Weise umzubauen, dass es für uns einen Sinn ergab. Eine Leistung erster Güte. Allerdings wusste ich nur zu genau, dass die Fähigkeit des Kodierens und Dekodierens nicht zwangsläufig auf einen intelligenten Geist hindeutete. Auch ein Computer war dazu in der Lage. Selbst ein Chamäleon vollzog, salopp gesagt, eine hochkomplexe rechnerische Leistung, wenn es sich seiner Umgebung anpasste. De facto merkte es nicht mal was davon. Wohl darum hatten die Irr nach etwas gesucht, um uns zu zeigen, dass sie zu höherem Verständnis fähig waren. Was wir da auf dem Bildschirm sahen, waren die Ergebnisse unserer beiden Rechenaufgaben. Bei genauem Hinsehen stellten wir fest, dass Ergebnis 1 11-mal hintereinander erschien, dann dreimal Ergebnis 2, einmal Ergebnis 1, wiederum 9-mal Ergebnis 2 und so weiter. An einer Stelle wiederholte sich Ergebnis 2 fast 30.000 Mal. Es war ein Code. Richtig gelesen ergab er ein Bild aus schwarzen und weißen Pixeln. Ein schlankes, spitz zulaufendes Gebilde, dunkel und rätselhaft, das sich turmgleich vor einem wolkigen Hintergrund erhob. Nur, dass es keine Wolken waren, sondern etwas anderes, Fremdartiges und zugleich seltsam Vertrautes. Ich ließ sie eine Weile rätseln. Anawak, Johansson, Lee, Oliviera, Greywolf, Vanderbilt. Die Interpretationen reichten vom Wolkenkratzer über ein religiöses Monument bis hin zur Cruise Missile. Fast jeder erblickte in dem diffusen Hintergrund Wolkenformationen. Bis Oliviera meinte, es könne sich ebenso gut um Wasser handeln. Im selben Moment leuchteten Lees Augen auf.
Augenblick mal, Sam. Können Sie das Bild um 90 Grad kippen? Ja. Ja, so. So ergibt es einen Sinn.
Ich erkenne immer noch nicht, was das sein soll. Ein Fisch? Ein großes Tier?
Nein, Jack. Die Muster drumherum sind Wellen. Meereswellen. Eine Momentaufnahme von unten gesehen. Aus der Tiefe gegen die Wasseroberfläche.
Was? Und das schwarze Ding?
Ganz einfach. Das sind wir. Es ist unser Schiff.